Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Eigentlich würden wir uns diese Woche über die French Open unterhalten, über die ersten Runden dort. Wir würden vielleicht auch über einen Challenger sprechen, was derzeit auch stattfinden würde. Wir würden über Tennis sprechen, aber nach wie vor hält Corona alles in Schach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Florian Heer von tennistourtalk.com. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Es fehlt einem doch schon ein bisschen dieses Grand Slam-Gewusel der ersten Woche, oder?
Ja, aber natürlich eben auch das, was darunter ist.
Absolut. Die Challenger-Tour wäre auch in dieser Woche unterwegs gewesen. Wir haben es schon auf Twitter dann angeschrieben. Diese Woche wäre in Norditalien, in Vicenza, ein Challenger über die Bühne gekommen und über die Bühne gegangen. Und wir haben dann auch ein Bild, es musste so sein, wir haben ein Bild von Marton Fucsovics vertwittert, der 2017 dort gewonnen hat und der danach ja eine herausragende Karriere dann quasi gestartet hat. Also auch das wäre in dieser Woche gewesen. Auch in der zweiten Woche der French Open wären Challenger vonstatten gegangen für die Spieler, die dann in der ersten Woche ausgeschieden sind, beziehungsweise dann auch in der Quali ausgeschieden sind. Eine Quali bei einem Grand Slam Turnier ist noch nicht in Reichweite für Konstantin Schmitz, aber wir haben im letzten Jahr schon über ihn gesprochen, als er damals in Istrien dann schon so einige Erfolge gefeiert hatte. Wir haben ihn seitdem eigentlich immer so ein bisschen beobachtet. Er ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden zwischendurch, aber ist jetzt dann auch in Höhr-Grenzhausen bei dieser Exo-Serie wieder mit dabei.
Ja, genau, der gehört ja zu diesem Pool von diesen Spielern, die dort in Rheinland-Pfalz auch stationiert sind. Und ja, wie du angesprochen hast, ich habe ihn letztes Jahr in Poritz, glaube ich, war es, dort kennengelernt im Rahmen eben der ITF World Tennis Turnier, konnten dort ein bisschen auch zum ersten Mal Kontakt da auch herstellen. Und ja, war sehr interessant, weil er eben auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ja die Umstellung war bezüglich der ATP-Punkte und der Einführung dieser ITF-Punkte, dort ein relativ hartes Turnier eigentlich hatte. Musste Pre-Quali spielen, um überhaupt erst in die Quali zu kommen und dann erst ins Main-Draw und hat dann aber an diesem Istrian Swing, was ja eigentlich auch das älteste stattfindende Turnierserie in Kroatien ist, dann auch ein Turnier gewinnen können, war auch im Doppel nochmal erfolgreich. Also der hat da ein paar richtig gute Wochen gehabt und das war so der erste Kontakt, den wir damals eben auch herstellen konnten.
Genau, und der hatte zwischendurch eine längere Verletzungspause, ist dann Anfang dieses Jahres wieder zurückgekommen, hatte dann auch die ersten Erfolge wieder auf der Future Tour gefeiert, aber dann bremste ihn Covid aus. Das hat er uns aber selber erzählt. Wir haben ihn im Interview gehabt. Konstantin Schmitz, knappe 25 Minuten mit Konstantin Schmitz, der in dieser Woche auch wieder in Höhr-Grenzhausen spielt und den man vielleicht in den letzten Wochen dann auch mal zwischendurch dann dort gesehen hat. Konstantin Schmitz im Interview mit Florian Heer und mir.
Ja, hallo Konstantin. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast für uns.
Hallo Florian. Gerne doch, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich glaube, bei euch ist soweit alles okay, soweit wir sehen und hören konnten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin froh, wieder Tennis spielen zu können, auch wenn es nicht das offizielle Tennis ist, was wir gewöhnt sind. Aber die Möglichkeit zu haben, auf dem Platz zu stehen und Matches zu spielen, ist was ganz Besonderes wieder.
Genau, du bist ja immer noch aktiv bei diesem Exhibition-Turnier in dem inzwischen schon berühmt gewordenen Höhr-Grenzhausen. Ist das schon ein bisschen zu deiner neuen zweiten Heimat geworden?
Um ehrlich zu sein schon. Also seit jetzt 5 Wochen, also diese Woche spiele ich die 5. Woche dort, davor dort trainiert. Also langsam habe ich in den letzten Wochen nicht viel anderes gesehen, außer den Tennisplatz in Höhr-Grenzhausen. Aber ich denke, es gibt Schlimmeres. Viele Spieler beneiden uns oder mich, denke ich, momentan, dass wir die Möglichkeit haben zu spielen. Deshalb bin ich sehr dankbar dort um jedes Match, um jeden Tag, den ich da spielen darf.
Genau, ihr hattet ja eine relativ lange Pause und da ist es, glaube ich, ganz gut, wieder auf den Platz zurückzukehren. Wie zufrieden bist du denn insgesamt mit den Wochen, auch mal so rein spielerisch? Wie ist es denn bisher gelaufen?
Insgesamt denke ich, kann ich sehr zufrieden sein. Der Anfang war für uns alle nicht so einfach, sowohl spielerisch als auch körperlich. Man merkt einfach, dass man eine lange Zeit aus dem Wettkampfbetrieb raus war. Da kann man auch noch so viel Physio oder Fitness und Lauftraining oder so machen, alles außerhalb vom Platz. Aber diese Belastung, die man dann wirklich auf dem Tennisplatz hat oder im Match dann sogar, die kann man nur sehr schwer simulieren. Deshalb war das erste Wochenende echt hart und danach ein paar Tage gebraucht, um wieder reinzukommen in den Rhythmus. Aber von Woche zu Woche besser gefühlt. Und ich würde sagen, letzte Woche so mit meine beste Woche bisher gespielt und ich bin sehr zufrieden.
Sehr gut. Lass uns noch ein bisschen zurückschauen auf die Zeit, als quasi die Tour gestoppt wurde oder die internationale Tennistour gestoppt wurde aufgrund dieser Corona-Pandemie. Soweit ich das richtig gesehen habe, warst du zu der Zeit in Doha, in Katar. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, wie du davon erfahren hast und wie die Tage oder Wochen darauf auch dann weiter verlaufen sind.
Ja, meine Situation war ein bisschen spezieller noch. Ich wurde Anfang Oktober am Handgelenk operiert und war dadurch dann schon eine ganze Weile raus vom Tennis. Hatte schon, ich glaube, Mitte, Ende August mein letztes Turnier gespielt. Und durch diese Operation hatte ich dann schon ins Auge gefasst, dass ich 6 Monate mindestens aussetzen werde, um auch mein Protected Ranking bekommen zu können. Und als dann diese 6 Monate rum waren, das war dann Mitte oder Anfang Februar, wollte ich wieder auf den Platz einfach, auch wenn mein Handgelenk noch nicht zu 100% war, aber ich wollte endlich wieder raus spielen können und Matches spielen. Und deshalb bin ich dann erst nach Griechenland geflogen, auf Kreta, habe dort 2 Wochen gespielt, hat alles noch super gepasst und dann von dort war eigentlich noch ein weiterer Trip, 2 Wochen Doha und 1 Woche Bahrain geplant. Also es war ein 5-Wochen-Trip, der geplant war. Und als wir dann in Kreta gespielt haben, wurde auf einmal schon das Turnier in Bahrain abgesagt. Dann habe ich schon so mit meinen Jungs gescherzelt, dass hoffentlich wenigstens die 2 Wochen in Doha stattfinden. Dann lohnt sich wenigstens noch, dann klappt das schon noch. Und als dann Kreta vorbei war, sind wir nach Doha geflogen und dort war die Stimmung an sich eigentlich auch noch gut. Also der Turnierdirektor, der Supervisor, die haben alle den Eindruck gemacht, als sei kein Problem, als hätten die Zuversicht, dass die Wochen gespielt werden kann. Und dann ging auf einmal alles sehr, sehr schnell. Wir haben Dienstag die erste Runde Hauptfeld gespielt. Mittwoch die 2. Runde. Ich habe 2 Runden gewonnen und dann von einer auf die nächste Stunde mehr oder weniger, als dann offiziell von der ATP auch die Absage der sämtlichen Turniere kam, musste natürlich auch das ITF-Turnier in Doha nachziehen, weil alle dieselben Regeln befolgen mussten. Und dann haben wir innerhalb von 1-2 Stunden die Absage bekommen für sämtliche Turniere, für das Turnier, für das laufende Turnier. Das Viertelfinale konnte nicht mehr gespielt werden. Und dann mussten wir uns auch schleunigst drum kümmern, wie wir wieder nach Hause kommen, weil das dann das nächste Problem darstellte. Wir waren in Doha und haben dann schon mitbekommen, dass die Türkei die Flughäfen zumacht und von Doha fliegt man meistens über die Türkei nach Deutschland. Da gab es dann auch noch einige Probleme, da ich und ein Kumpel einen Flug über Istanbul nach Frankfurt gebucht hatten und wir dann 2 Stunden vor Abflug Bescheid bekommen haben, dass der Flughafen in Istanbul zumacht und dass der Flug storniert wird. Dann mussten wir auf Verdacht einen Direktflug buchen und hatten gehofft, dass der wenigstens funktioniert, dass wir nicht in Doha stecken bleiben. Das hat dann auch zum Glück funktioniert, aber als wir dann in Deutschland ankamen, war erstmal Ende mit Tennis geschehen und alles Weitere wissen wir, wie die letzten Wochen gelaufen sind.
Ja, weil gerade diese Phase, als die Tour gestoppt wurde, die war ja eigentlich recht spannend. Wir haben uns vor ein paar Wochen auch mit Yannick Maden unterhalten, der ja dann in Kasachstan fest war und mehr oder weniger von dort aus flüchten musste. Aber das war auch bei dir sehr aufregend, kann man glaube ich sagen.
Ja, genau. Wir hatten Kontakt mit all diesen Jungs und ja, überall kamen irgendwie Nachrichten. Habt ihr von dem Spieler gehört, der musste aus dem Land raus? Habt ihr von dem Spieler gehört, das Turnier wurde abgesagt schon? Da haben wir natürlich auch schon ja, die schlimmsten Befürchtungen gehabt. Und ich war mir dann da auch irgendwann nicht mehr so sicher, wie das alles läuft. Und ja, dann kam es halt auch so.
Nichtsdestotrotz, eigentlich ist, du hast es schon vorher mal angesprochen, die Pause eigentlich, glaube ich, zu einem relativ schlechten Zeitpunkt für dich gekommen. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns vor gut einem Jahr in Istrien mal kennengelernt. Da hast du sehr erfolgreiche Wochen auf der ITF World Tennis Tour gespielt, hast deinen ersten Einzeltitel gewonnen, auch mit Benny Hassan zusammen im Doppel warst du erfolgreich. Dann hast du gesagt, na, dann kam die Verletzung im Sommer. Was war das genau für eine Verletzung? Und ja, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, inwieweit dich das dann auch eingeschränkt hat?
Das Problem war in meinem linken Handgelenk, was sich schon leider über einige Jahre hingezogen hat. Ich habe damit bestimmt 3-4 Jahre auch während meiner Zeit am College in Amerika gespielt. Es gab immer Wochen, die mal besser, mal schlechter waren. Und dann im Laufe des letzten Sommers ist es an einen Punkt gekommen, wo ich ja, zeitweise gar keine beidhändige Rückhand mehr spielen konnte und nur noch Slice gespielt habe. Und dann habe ich gemeinsam mit meinem Trainer entschieden, dass ja, dass eine Operation wahrscheinlich die einzige Möglichkeit ist, das irgendwie wieder hinzubekommen, weil sämtliche Arztbesuche mit Spritzen und Pausen haben zu dem Zeitpunkt keine Besserung mehr gebracht. Deshalb habe ich mich dann Ende August dafür entschieden, dass ich das Handgelenk operieren lasse. Habe das machen lassen, Anfang Oktober dann, und ja, war dann jetzt in den letzten Monaten eigentlich auch eher beschäftigt, das Handgelenk wieder besser zu kriegen und ja, zu 100% zurückzukommen.
Bist du denn jetzt 100% wieder dabei? Also läuft das Handgelenk wieder so, wie du es dir vorgestellt hast?
Ich würde gern ja sagen, aber leider noch nicht. Es braucht noch eine Weile. Es fühlt sich an sich ganz gut an. Jetzt muss ich noch schaffen, das zu 100% auch dann in Matchbelastung und auch über einen längeren Zeitraum zu stabilisieren, dass es einfach die Matchbelastung wieder gewöhnt ist. Da, ja, wie auch vorhin schon gesagt, eine Belastung, die im Training stattfindet oder im Krafttraining, immer noch mal eine andere ist, als dann wirklich im Match stattfindet, wenn man gegen den Ball schlägt. Ja. Da arbeite ich momentan noch dran. Von daher ist diese Pause, die momentan da ist, in dieser Hinsicht ganz hilfreich für mich, da ich einfach noch mehr Zeit bekomme, das ausheilen zu lassen, ohne dass ja, alle anderen weiterspielen können. Das heißt, ich kann diese Zeit auch ganz gut nutzen dafür und hoffe, dass es dann bald wieder bei 100% ist.
Aber es gibt kein Risiko, dass du dir was kaputt machst, da?
Nein, das denke ich nicht. Also es war keine OP, die kompliziert war, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Es ist eine OP gewesen, die die Schmerzen auch beheben kann und dass ich auch wieder an einem Punkt bin, wo ich hoffentlich bald schmerzfrei bin. Das heißt, die Erfolgschancen sind da ganz ordentlich und deshalb bin ich auch weiterhin zuversichtlich, ob es dann jetzt 6 oder 7 Monate oder dann eventuell vielleicht noch länger dauert, werde ich sehen. Aber ich denke, früher oder später werde ich wieder ja, zwei gesunde Hände haben.
Ja, da drücken wir die Daumen. Wir müssen über diesen Relief Fund der ATP sprechen. Die ATP und WTA haben in den letzten Monaten sehr viele Diskussionen gehabt rund um einen Relief Fund für Spieler, Spielerinnen außerhalb der Top 100, Top 150. Bist du ein Betroffener, beziehungsweise kannst du davon profitieren, von diesem Relief Fund? Und wie hast du die Diskussion darum wahrgenommen? Weil es gab ja viele Diskussionen.
Der aktuelle Stand ist so, dass ich nicht betroffen bin. Mein aktuelles Ranking ist 615 so und ich habe ein Protected Ranking von 580. Soweit ich weiß, war der erste Gedanke, dass die Spieler bis 750 genau. Unterstützung bekommen. Der letzte Standpunkt ist jetzt, dass Spieler bis 500 Unterstützung bekommen. Das heißt, ich bin da raus. Und die ganze Diskussion ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ich bekomme von vielen Seiten ja Informationen oder Meinungen. Manche sagen natürlich, dass es notwendig ist irgendwie auf eine Art und Weise. Manch andere, wie zum Beispiel ein Dominic Thiem, der sich da ganz klar geäußert hat, meinte, er sieht es nicht ein, Spieler, die 500, 600 in der Welt stehen und vielleicht nicht zu 100% ihren Lebensfokus aufs Tennis legen, zu unterstützen. Ich denke, ich kann beide Seiten verstehen. Tennis ist ein brutales Geschäft, was das Finanzielle angeht. Sobald man sich die Spieler zwischen, sage ich mal, 200 und der Rest der Welt anschaut. Aber auch ganz viele Spieler sprechen darüber, dass ja die Struktur und die Preisgeldverteilung im Tennis geändert werden muss. Und dass nicht ein Relief Fund, der jetzt einmalig ausgezahlt wird, die optimale Lösung ist, dass man da langfristig ein besseres System schafft, um Spielern die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen, die auch ein bisschen weiter hinten platziert sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Die Diskussion gibt es ja. Wir haben im Moment 7 Stationen beziehungsweise 7 Organisationen, die in irgendeiner Weise im Tennis mitreden. Die 4 Grand-Slam-Turniere, ITF, ATP, WTA. Und jetzt gibt es ja dann auch schon die ersten Diskussionen, dass Preisgelder anders verteilt werden müssen. Ist das so eine Diskussion, die du da dann auch mit Interesse verfolgst? Weil es scheint ja im Moment wirklich ein bisschen was im Gange zu sein, was diese Diskussion angeht.
Genau, das ist das Thema. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie jetzt die aktuelle Situation ist, wie sich da die großen Organisationen austauschen und für was sie sich irgendwann entscheiden werden. Aber ich denke auch, dass das der richtige Weg ist. Also so wie es momentan ist, muss man ganz offen und ehrlich sagen, dass die Spieler, die auf der Future Tour spielen, überhaupt kein Geld verdienen. Dass die Spieler, die auf der Challenger Tour spielen, so gerade so durchkommen und auch eher an allen Ecken und Enden sparen müssen. Und dass die Spieler, die so langsam in das Grand-Slam-Niveau reinschauen, einigermaßen leben können. Und ich denke, das ist nicht der Anspruch einer Sportart wie Tennis, die so weltweit vertreten ist und so eine große Sportart ist, dass es da so viele Probleme gibt, was das Finanzielle angeht. Man hört immer wieder, dass eigentlich genug Geld da sein sollte, es halt besser verteilt werden muss. Und wenn das irgendwann ja durchgesetzt wird oder umgesetzt wird, ist das, denke ich, ein ja, sehr positiver Schritt für alle Spieler.
Aber du hegst jetzt keinen Groll gegen Dominic Thiem, der sich ja sehr nach vorne getan hat mit seinen Äußerungen.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke, er ist ein extrem sympathischer Typ und repräsentiert den Tennissport perfekt. Und er darf seine Meinung so äußern. Und ich würde ihm auch zustimmen in einigen Punkten, die er gesagt hat. Ich kann es verstehen, so wie er das einschätzt, dass er sagt, es opfern nicht alle Spieler, die ab einer gewissen Ranglistenposition stehen, ihr kompletten Fokus oder ihr komplettes Leben 100% im Tennis unter. Deshalb kann ich das verstehen, wie er das sagt, auch wenn ich davon betroffen bin mit meiner Ranglistenposition. Aber auf der anderen Seite muss man das vielleicht auch ein bisschen differenzierter dann sehen. dass genau diese Spieler, die 500, 600 oder 400 bis 600, 700 stehen, viele Möglichkeiten haben, aber durch finanzielle Probleme vielleicht diesen Sprung aufs höhere Niveau dann einfach nicht schaffen.
Wie sieht es bei dir aus, wenn die Pause jetzt irgendwann dann mal vorbei ist? Geht es dann für dich ganz normal weiter? Kann es für dich ganz normal weitergehen?
Das kann ich momentan noch gar nicht einschätzen. Ich habe jetzt gestern die Nachrichten bekommen, dass unsere Mannschaftssaison auch offiziell abgesagt wurde in der Regionalliga Südwest. Da hatte ich bis zuletzt noch die Hoffnung, dass das irgendwie stattfinden könnte, weil das natürlich auch immer ein großer Teil unserer Saison ausmacht. Dann hat der DTB ja die Turnierserie organisiert, bei der ich leider nicht mitspielen kann, wo ich nicht reingekommen bin. Aber was dann in naher Zukunft nach diesem Exhibition-Event kommt, die ich momentan spielen kann, kann ich momentan noch gar nicht sagen. Ja. Ich befürchte, dass es noch eine Weile dauert mit Weltranglistenturnieren, weil da einfach so viel zusammenkommen muss, was Reisefreiheit und Organisation angeht, dass es das sehr schwierig macht. Aber ich glaube, ich lasse mich da einfach überraschen und verfolge das natürlich eng und hoffe, dass es eher früher als später wieder losgehen kann.
Bekommt ihr Geld bei diesem Exo-Event in Höhr-Grenzhausen? Könnt ihr da ein bisschen was verdienen?
Es gibt auch eine kleine Siegprämie und ein Antrittsgeld. Man darf natürlich nicht vergessen, alle Spieler, die dort mitspielen, sind eigentlich hauptberuflich Tennisspieler. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie davon auch leben können. Es gibt ein bisschen was. Es entschädigt jetzt nicht für die ausgefallene Mannschaftssaison oder für den Verlust, den wir durch die Turniere oder so haben. Aber es ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, die uns da gegeben wird, Matches zu spielen und ein bisschen was nebenbei zu verdienen.
Ja. Du hattest Sponsoren, die dich bei dem Ziel, dich auch auf der Pro-Tour zu etablieren, unterstützen. Sind die noch dabei, beziehungsweise kannst du neue oder weitere Unterstützer heranholen? Oder wie sieht es da im Moment aus?
Da momentan relativ schwierig, um ehrlich zu sein. Der Sponsorenkreis, den ich hatte, war ja eher auf familiärer und freundschaftlicher Basis und nicht auf größeren Firmen, die mich da unterstützen. Das heißt, ich bin immer wieder auf der Suche nach Partnerschaften oder Unternehmen, die ja mich unterstützen wollen und mit mir diesen Weg gehen möchten. Hoffe, dass ich da auch finanziell in den nächsten Wochen und Monaten gut durchkomme, dass ich da weitermachen kann.
Du hast es vorhin ganz kurz erwähnt. Du bist ja einer der Spieler, die ja auch College-Tennis gespielt haben. Was war eigentlich rückblickend damals deine Motivation, in die Staaten zu gehen?
Alles hat damit angefangen, dass ich als Jugendspieler bis 16 eigentlich sehr erfolgreich gespielt habe und dann einige Verletzungen hatte, die mich daran gehindert haben, direkt Profi-Tennis zu spielen. Aber der Wille für diesen Sport und die Liebe zu dem Sport war einfach immer noch so groß, dass ich gesagt habe, ich möchte Tennis auf einem hohen Niveau weiterspielen. Und da das in Deutschland oftmals sehr schwierig dann ist, in Verbindung mit einem Studium oder einer Arbeitsstelle, habe ich mich halt mit dem College-Tennis mehr und mehr vertraut gemacht und habe dann entdeckt, dass es die perfekte Möglichkeit für mich ist. Und auch jetzt nach knapp 6 Jahren rückblickend die beste Entscheidung für mich gewesen, diese 4 Jahre am College zu spielen, meine Ausbildung zu machen und mich sowohl körperlich und tennisspielerisch weiterzuentwickeln, als auch einen Bachelorabschluss jetzt in der Tasche zu haben.
Genau, den hast du ja, das ist ja auch fertig. Spielerisch, wie sieht das aus? Also konntest du da auch ein paar Sachen dann auch wirklich dort erlernen, die dir dann auf der Pro-Tour dann auch wirklich weitergeholfen haben?
Ich denke auf jeden Fall. Zu sagen, dass man nach dem Abitur, egal ob das jetzt mit 18 oder 19 ist, bereit ist für die Profitour, ich glaube, das sind weltweit nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, da der Tennissport sich einfach so weit entwickelt hat. Man sieht, dass das Durchschnittsalter in den Top 100, ich glaube, inzwischen 7, 28 ist und dass immer mehr Spieler über die 30 schon sind. Das heißt, ich hätte mich mit 18, 19 noch gar nicht bereit gefühlt, auf der Profitour zu spielen. Körperlich hat es mir extrem viel geholfen. Ich glaube, ich war ja zu der Zeit am College das beste Fitnesslevel, was ich in langer Zeit hatte. Und auch tennisspielerisch. Diese täglichen Trainingseinheiten und die Möglichkeit, jedes Wochenende Matches zu spielen. Egal, ob das im Herbst die Einzelturniere sind oder dann im Frühjahr die Mannschaftswettbewerbe, geben einem einfach die Möglichkeit, jede Woche an etwas zu arbeiten und dort sich dann einfach zu verbessern.
Stellen wir uns mal vor, Ende des Jahres, November oder Dezember, würde es mit irgendwelchen Hallenturnieren wieder losgehen. Auch auf allen Ebenen, von ATP, von den ATP-Turnieren bis runter zu den Future, zu den M15 oder M10-Turnieren. Was wären deine Zielsetzungen dann, deine ersten kurzfristigen?
Ich denke einfach dort anzuknüpfen, wo ich letzten Sommer aufgehört habe. Ich denke, dass ich einen sehr positiven und erfolgreichen Sommer eigentlich gespielt habe. Auch wenn es da einige Dinge gibt, die ich noch verbessern kann, um dann den Schritt auf die Challenger-Ebene zu schaffen. Aber ich war Ende des Sommers auf einer Ranglistenposition von 550, habe mich echt wohl gefühlt. Und wenn ich da wieder anknüpfen kann und körperlich bei 100% bin, dann denke ich, schaffe ich es auch dann, ja, diesen Sprung dann bald auf die Challenger-Tour, wenn ich da weitermache.
Gibt es so ein Vorbild, wo du sagst, hier, der hat es geschafft, jetzt unter die Top 150, Top 100 zu kommen, dann kann ich das auch schaffen? Gibt es da so einen Spieler, wo du ja sagst, Mensch, ich bin noch nicht schlechter als der?
Ja, das ist immer schwer, denke ich, zu vergleichen, weil keiner geht den identischen Weg wie einer selber. Ja. Ich bin in sehr engem Kontakt. Einer meiner besten Kumpel, Dominik Köpfer, mit dem ich auch in Amerika zusammen studiert habe, an derselben Uni. Wir 2 Jahre im selben Team gespielt haben, der jetzt die Top 100 geschafft hat. Und ich sagen kann, dass ich damals zur College-Zeit auf Augenhöhe mit ihm gespielt habe und trainiert habe. Aber er natürlich auch nach dem College dann nochmal einen ganz anderen Sprung gemacht hat, um diesen Schritt in die Top 100 zu schaffen. Insgesamt, denke ich, ist der Tennissport auf vielen Ebenen relativ ausgeglichen. Das heißt, man hat viele Spieler, denke ich, die relativ gleich spielen und es dann irgendwann Klick bei einem macht, das, weshalb er den Sprung auf ein höheres Niveau schafft. Miteinander mitspielen, habe ich auch diese letzten Wochen gezeigt und gesehen, können wir alle miteinander, egal ob das Jungs wie einen Dustin Brown oder einen Yannick Hanfmann waren, die hier mitgespielt haben, da schießt mich oder die anderen Jungs keiner vom Platz. Aber es sind halt die Kleinigkeiten, die Jungs dann besser machen oder schlechter machen, weshalb dann manche eher den Sprung nach oben schaffen oder weniger. Und ja, es ist natürlich eine Motivation, so einen Freund wie einen Dominik Köpfer zu haben und dahin zu kommen, wie er das geschafft hat, ist natürlich auch mein Ziel. Aber das so 1:1 zu vergleichen, ist, denke ich, immer sehr schwierig.
Aber es war lustig. Ich habe genau Dominik Köpfer dann auch im Kopf gehabt, als ich die Frage gestellt habe. Also ja, das war dann tatsächlich genau die Frage. Wir wünschen dir viel Glück, wir wünschen dir viel Erfolg für die nächsten Wochen und Monate, dass es dann irgendwann wieder losgeht, dann auch mit dem Tennis. Auch wir warten drauf, dass Tennis wieder auf der ATP Challenger und Future Serie weitergeht und danken dir für das offene Gespräch. Vielen Dank dafür.
Super, hat mich gefreut und ja, ich hoffe auch, dass wir bald wieder mehr Live-Tennis und Live-Turniere haben. Dankeschön.
Alles Gute.
Das war Konstantin Schmitz, der sehr offen von seiner Tour-Erfahrung beziehungsweise auch von seiner Exo-Erfahrung jetzt in Höhr-Grenzhausen erzählt hat und dann auch ja keinen Groll hegt gegen Dominik Thiem beziehungsweise Kritiker, die sagen, dass der Relief Fund keine gute Idee sei. Er ist nicht oder er wird davon nicht begünstigt werden durch diesen Relief Fund, wie er eben erzählt hat. Aber was ich gut fand, war, dass er jetzt nicht nachgetreten wird oder dass er sagt hier, die können mich alle mal.
Nein, also ich glaube, er hat auch seine Erfahrungen, die er da auch auf den Turnieren ja auch sammelt. Und dass da der ein oder andere mit dabei ist, der von Dominik damals oder so beschrieben wurde, ja, dass der auch tatsächlich in der Realität existiert. Ich glaube, das streitet auch keiner ab. Aber man muss auch sagen, dass natürlich ein Großteil dort auch wirklich super Athleten sind, tolle Sportler sind, die auch alles versuchen, da irgendwie natürlich das Beste draus zu machen, nach oben zu kommen. Ne? Und ja, wie es ja immer so schön heißt, so eine Krise kann ja auch eine Chance sein. Und ich glaube, dass viele Trends, die wir vorher schon hatten im Tennis vor Corona, also das ist ja keine neue Diskussion, dass die Preisgelder ungleichmäßig aufgeteilt werden. Ich glaube, das sind Dinge, die werden jetzt durch diese Krise auf jeden Fall nochmal forciert, die werden auch nochmal beschleunigt, ja, dass diese Diskussionen, diese Themen da auch nochmal ja, richtig angesprochen werden und dann vielleicht auch mal eine richtige Umsetzung finden, denn dieses Ungleichgewicht, das wird natürlich auch irgendwann mal den ja, größeren Turnieren, sage ich mal, auch auf die Füße fallen, denn wenn der Unterbau hier vollkommen wegbricht, dann haben wir im Endeffekt ja nur noch mehr eine Königsklasse und nichts mehr, was darunter stattfindet.
Ich bin sehr gespannt drauf, wie das aussehen wird nach der Eröffnung, wenn es wieder normales Tennis geben wird, wie viele Spieler und Spielerinnen dann auch sagen, ich kann einfach nicht mehr weitermachen, ich muss was für meinen Lebensunterhalt verdienen und da kann ich mir das leider nicht mehr leisten, Tennisprofi zu sein, so doof es sich anhört.
Ja, absolut. Also ich meine, im normalen wirtschaftlichen Leben würde man sagen, das ist so eine Markträumung. Ja. Aber das ist natürlich, gilt in dem Fall eigentlich auch, denn man darf natürlich nicht vergessen, das sind natürlich Unternehmer, ne? Das sind Einzelunternehmer eigentlich, wenn man auf der Tour ist, die versuchen eben durch ihren Sport, den sie hier ausüben, damit ihr täglich Brot zu verdienen. Und da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der ja da nicht mehr nachziehen kann, was natürlich sehr schade ist, bedingt durch diese Krise, aber das gehört, wie gesagt, glaube ich, auch dazu, dass was ich vorher gesagt habe, dass das Ganze eben beschleunigt wird. Auf lange Sicht wäre es wahrscheinlich sowieso so gekommen, ja, und dadurch geschieht es vielleicht so jetzt ein wenig schneller.
Ja, Konstantin Schmitz, also drücken wir ihm die Daumen, dass die Tour schnell wieder losgeht, dass das Handgelenk dann auch hält und dass er dann die Erfolge einfahren kann, die zum Beispiel dann ja auch, wie er angesprochen hat, ein Dominik Köpfer dann auch eingefahren hat. Das war die neue Ausgabe von Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr über die Challenger Tour, wenn ihr über die Exhibition Series etc. Informiert bleiben wollt, dann geht auf tennis-tourtalk.com. Dort seid ihr informiert. Das sollte auf jeden Fall in den Bookmark sein. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Challenger Corner, der Tennis-Podcast
in Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.